Ne, so viel zum Stand in der ostdeutschen Provinz. Du musst als Veganer in die Landfleischerei gehen, um noch sozialen Kontakt zu haben.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Hallo Leute.
Wir sind drin. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen hier bei uns, ne, in unserem Bürogebäude. Wir haben uns tatsächlich verirrt, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil gleichzeitig ist auch der FAZ, die FAZ-Tagung, wir sind leider zur falschen Zeitung gegangen.
Ja, ist ja. Irgendwie.
Ja, sorry.
Alternativ hätte ich ja auch noch einen deutschen Liederabend in Thema, im Goldenen Löwen anbieten können, aber ich glaube, das wäre jetzt irgendwie nicht unsere Kragenweite gewesen. Sind ja regelmäßige Folgende unseres Podcasts dabei. Also, ihr habt ungefähr so eine halbe Ahnung, worum es bei uns geht und wie das geht. Also, wir telefonieren einmal die Woche miteinander und sind jetzt nicht im Sinne einer Agenda oder einer Themenliste aufeinander vorbereitet. Ne? Ich glaube, warum sind wir eigentlich
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind sozusagen so die Token-Zonendödel.
Ja, ganz genau. Irgendwie. Es ist in Berlin ja schwer, solche Pflänzchen zu finden. Oder wer von euch hat eine Sozialisation in der ostdeutschen Provinz genossen?
Auch wieder die Minderheit, oder?
Und ihr seid jetzt alle in Berlin kleben geblieben? Oder woher kommt ihr so? Das ist ja so der Durchschnitt. Woher kommst du? Aus Magdeburg. Oh ja, hier, da hast du gleich einen Hallenser.
Da hat er sich auf jeden Fall verbessert, wenn er nach Berlin kommt.
Ja, ihr habt wenigstens so Bipolaritäten, ne? Wie Leipzig und Dresden und Magdeburg und Halle in Thüringen. Da gibt es noch nicht mal große Städte, die miteinander konkurrieren können. So Erfurt und Jena vielleicht so halbwegs, aber...
Aber das nur im Fußball, oder?
Ja, eben. Also das kannst du wirklich voll vergessen. Eben im ICE, ich weiß nicht, spielt heute Dortmund 2 oder irgendjemand in Halle? Da musste ich mir auch irgendwie... von der Fahrt von Erfurt nach Halle, von irgendwelchen Dortmund-Fans, das Gewäsch anhören, das war wirklich schlimm. Also das war einmal so ein kompletter Ritt durch einen soziopolitischen Gemüsegarten mit Ansichten.
Es hätte schlimmer sein können, es hätten Halle-Fans sein können.
Ja, die fahren nicht mit dem ICE zum Fußball, Alter. das ist halt, glaube ich, der Unterschied. Nee, also ich glaube, so schlimm, Leute, ja, egal.
Man muss beim Anfang gleich die Messlatte auslegen, genau dort, wo man sich bewegt, damit man dann die Truen, die Die-Hard-Leute dann hier sitzen hat, die auch mitgehen und abgehen.
Wer hier das sinkende Schiff verlassen möchte, kann ganz gerne. Ich weiß nicht, das sind ja, glaube ich, noch ganz coole Sachen hier im Angebot.
Der Punkt ist, wir unterhalten uns auch nur mit uns alleine, ne? Auch ohne Gäste. Also es fühlt euch gar nicht erpresst.
Nee, also ich habe Rückkopplung total gerne. Also wenn ja jemand irgendeine Frage stellen möchte, aber... Erfahrungsgemäß sind die Leute immer schüchtern bei irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen. Also das ist das letzte Mal, hat sich das erst aufgelockert, ja. Als wir einen Ministerpräsidenten auf die Couch gesetzt haben. Dann haben die Leute auf einmal Fragen gehabt, aber...
Das lag vielleicht daran, dass sie keine Fragen an uns haben, weil...
Ja, wahrscheinlich.
Das
ja,
sind jetzt auch nicht so interessant.
Niederschwelligeren Angebote.
Das Interessante, dass wir überhaupt einen Podcast haben. Wer von euch ist so ein bisschen schüchtern? Mal melden. Offensichtlich keiner, Mike, siehst du?
Bodo ist jetzt dran, ne? Oder? Bodo Ramelow, aber nur zugeschaltet, oder?
Ja, den habt ihr doch schon bei uns gehört.
Ja, geiler Typ. Den habe ich jetzt gerade, wusstet ihr, dass Bodo Ramelow eigentlich gar keine Brille mehr braucht und die nur noch trägt, um intellektueller sein Image weiter zu verfeinern? Habe ich heute gerade gelesen im Buch von Martin Debes, Deutschland der Extreme, Thüringen. So ein Thüringen-Erklärbuch. Hast du davon schon mal gehört? Da war ich am Dienstag zur Lesung.
Du hast Zeit, dienstags zu einer Lesung zu gehen?
Ja, also das ist meiner Superfrau geschuldet, die sich da um unsere beiden Kinder gekümmert hat. Und da durfte ich Dienstagabend zu einer Lesung. Ja, das war so eine bisschen verschwurbelte Geschichte. Da habe ich einen Kumpel eingeladen, den ich schon zweimal irgendwie versetzt hatte. Und da musste ich mal was wieder gut machen und dann bin ich einfach mal am Dienstagabend zu einer Lesung
gegangen. Ich bin auch überrascht, dass du es geschafft hast, hier zu sein.
Echt?
Wieso? Ja, ne, ich saß ja ein bisschen da, ich konnte mich ein bisschen umgucken. Gut,
ey, die Alternative ist von Ali mich im Studio quälen lassen, ne, und Gitarre einspielen. Also das ist jetzt irgendwie auch nicht so verlockend. Das reicht, wenn es am Montag wieder losgeht. Ich habe hier so viele Hornhaut, da habe ich auf den Fingern seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Aber naja, das ist halt das Los des Gitarristen, ne? Besonders wenn man so wenig talentiert ist wie ich, dann musst du immer einen Haufen Takes einspielen. Aber nochmal zurück zu dem Buch, das kennst du wirklich nicht. Kennt das jemand, das Buch von Martin Davis, Deutschland der Extreme? Das ist ein, der ist jetzt zum Stern hier nach Berlin gegangen, so quasi der Erklärbär von der Thüringer Allgemeinen.
Aber es ist schon lustig, dass wir über jede andere Zeitung reden, außer über die Taz, ne?
Was hast du?
Vielleicht ist das so eine Compliance-Geschichte.
Na, hast du irgendeine Beziehung zur Taz oder irgendwie? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Zeitung, die ist für mich immer völlig irgendwie an mir vorbeigegangen.
Erstaunlicherweise immer so diese Archivbeiträge, die älteren Sachen für irgendwelche Recherchen in Sachen, die irgendwie das alte Deutschland betreffen, so die Bundesrepublik und...
Ach so, die so, bundesrepublikanischen Sachen, ja, okay. Nee, also jetzt nicht, weil ich das irgendwie nicht gut finde oder was, aber ihr habt das sicherlich auch schon mal irgendwie gelesen, aber wenn ich irgendwie am Zeitungsständer stehe...
Lest ihr regelmäßig Taz?
Ja, warum nicht, ne? Also ich meine, aber so, das ist auch das, ich weiß nicht, aber hast du nicht immer das Gefühl, das ist irgendwie verschwendete Zeit, wenn du als, weiß ich nicht, du bist ja auch so eine Zecke wie ich, ne? Dann so eine Zeitung lesen, das ist doch eigentlich vom Input, ist das doch irgendwie verschwendete Zeit. Also du kriegst da keine neuen Denkanstöße von außerhalb, wenn du doch nur in deiner eigenen Blase Medien konsumierst. Ich denke mir da immer irgendwie, also ich lese dann ja nicht stattdessen das
Kompaktmagazin. Ich würde diese Unterstellung kurz widersprechen, weil also ich bin definitiv nicht immer einer Meinung mit der Taz. Also das ist für mich eine Seite des Spektrums und eine andere Seite des Spektrums ist dann, also weiß ich nicht, Faz oder noch ein Stückchen weiter in dem Bereich, wo du dich überhaupt noch intellektuell bewegen kannst, sage ich mal, was so Informationsaufnahmen angeht. Also ich habe beispielsweise auf meinem Handy so einen Ordner mit den ganzen Apps von allen möglichen Tageszeitungen in Deutschland und New York Times und Le Monde und dem ganzen Kram und dann lese ich jeden Morgen vorm Aufstehen einmal so quer und dann habe ich hoffentlich so den Mittelweg entdeckt.
Okay, ja. Nee, also dass man sich in der linken Blase einig ist, diesen Endzustand, den wird es sowieso nie geben, ne? Weil irgendwie, glaube ich, die linke Seite der Gesellschaft ja mega, mega gut darin ist, im eigenen Lager irgendwie Stunk zu stiften und Unfrieden und Differenzen zu haben. Insofern, das meinte ich nicht, aber da erwarte ich nicht so viele Denkanstöße. Also ich lese lieber was, worüber ich mich aufrege.
Weißt du, das Beste ist doch, ich komme an, die erste Frage, die bei einem Panel gestellt wird, wollen wir es nicht mit Umverteilung versuchen? Und das zweite Panel, das ich gesehen habe, wie funktioniert Sozialismus in der Zukunft? Also es ist quasi so, das Bingo ist jetzt schon voll von dem, was ich heute erwartet hätte. Mhm. So, wir müssen auch noch einen Punkt
setzen, also gut, der zu erwarten wie Sozialismus ist. In der Vergangenheit funktioniert wird, das ist ja hinlänglich ausgebreitet worden. Da erscheinen ja auch immer mehr Bücher dazu, Sozialismus in der Gegenwart. Mhm. Wo gibt es noch Sozialismus in der Gegenwart?
Wo gab es den denn jemals?
Sozialismus?
So wie er angedacht ist.
Wie, von wem angedacht?
Ja, na, wie genau, von das ist nämlich der Punkt. Und da wurde dann gesagt, es gibt irgendwie 250 Definitionen von Sozialismus und dann hört es doch schon wieder auf. Das ist doch wieder dieses Thema, du hast, treffen sich drei Linke, bilden sich fünf Splittergruppen.
Ja,
so.
Ja, genau, also, das ist das.
Mhm. Wir haben dasselbe.
Und worum ging es ja beim Thema Umverteilung? Was soll da umverteilt werden?
Es ging um Rente. So die Frage, wie geht die Rente in Zukunft noch irgendwie klar? Und vermutlich gar nicht. Also zumindest nicht auf diesem Weg.
Ja gut, also da brauchst du kein Versicherungsmathematiker sein irgendwie, ne, bei den Geburtenraten, dass da der Generationenpakt irgendwie nach hinten runterfällt und unsere Altersversorgung demnächst der deutschen Versicherungswirtschaft zum Fraß vorgeworfen wird. Ne? Viel Spaß mit euren Aktien und so weiter. Kümmert euch lieber jetzt selber drum, bevor das dann irgendwelche Idioten bei der Sparkasse für euch machen sollen. Nee, also ja.
Wollen wir über die Aktienrente, haben wir schon über die Aktienrente geredet? Ich finde das Thema nämlich tatsächlich ziemlich interessant.
Du beschäftigst dich mit deiner Altersvorsorge. Ich habe nur gerade gesehen auf meinem Weg hierher, ich laufe ja immer so gern durchs Viertel, dass das Tommy Weisbecker Haus direkt gegenüber von der deutschen Rentenversicherung ist. Das fand ich irgendwie bemerkenswert. Mittlerweile können da einige Hausbewohner bestimmt direkt über die Straße gehen und ihre Angelegenheiten regeln. Ich habe überlegt, ob wir da schon mal gespielt haben im Tommy Weisbecker Haus früher. Aber fand ich interessant, war mir so nicht bewusst. Aktienrente, hast du da schon?
Nee, grundsätzlich einfach die Frage, wie man das compliance-mäßig regeln soll. Also wer entscheidet, was, wo, wie investiert wird? Unter welchen Gesichtspunkten? Hm. Wie kann man verhindern, dass das alles irgendwie
korruptionsmäßig
ausgeschlossen
wird? Du meinst dann irgendwelche staatlich verwalteten Fonds, ja. Deren...
Wenn der Staat dann irgendwie 100 Milliarden in Nestle investiert, also Unilever investiert, so. Hm. Kann ich da Nein sagen? Kann man da vielleicht irgendwie diskutieren, dass es vielleicht irgendwie also, problematisch
ich
ist?
Ich denke da natürlich gleich so.
Weil der norwegische Staatsfonds macht das.
Der norwegische Staatsfonds,
ja. Der investiert in alles.
Also jetzt hat auch zum Beispiel gerade auch die Schweizer Post irgendwie von Herrn Prinzen von und zu Weimar, Sachsen, Eisenach irgendwie, die wollen Thüringer Wald kaufen oder irgendwie sowas, habe ich gelesen. Unsere guten Thüringer Fichten gehen dann demnächst scheinbar in die, weiß ich auch nicht, ob das für die Altersversorgung der Schweizer Postbeamten ist oder irgendwas. Aber ja, na, solche Konstruktionen gibt es das. Ne? Also an Thüringer Staumauern wird auch von Vattenfall für skandinavische Altersversorgung Geld verdient. Ne? Also das ist einfach so. Aber solange in Deutschland, ganz ehrlich, nur so eine begrenzte Zahl von Leuten in das System einzahlt und so der ganze Freiberufler abschaum wie wir und das Beamtentum und was weiß ich, das kannst du ja vergessen. Ne? In den Ländern, wo es ein bisschen besser läuft, wie in Österreich oder so mit dem Rentensystem, da zahlen ja viel, viel mehr Berufsgruppen ein. Ne? Das ist ja völlig klar, aber gut, also das will ich jetzt ja auch nicht in der Tiefe ausführen. Da gibt es, glaube ich, kompetentere Leute. Das ist nur so mein Bauchgefühl zu der Sache irgendwie, also das verlässt sich hier irgendjemand ernsthaft auf den Staat bei seiner Altersversorgung? Also noch hat da noch jemand Hoffnung irgendwie? Also das ist vielleicht so ganz, ganz nett wie so eine Berufsunfähigkeit, die Tante Hilde für dich mal abgeschlossen hat, wo du so 300, 400 Euro im Monat dann mal irgendwann kriegst, wenn dir was passiert. Aber zum Überleben...
Na, vor allem, weil die Grenze doch jetzt auch nur noch bei 47% ist, ne? Oder so?
Das weiß ich gar nicht. Da kommt drauf an, wovon. Ne?
Naja, genau. Von dem. Genau. Aber selbst das, ne? Das war ja früher irgendwie in Spitzenzeiten bei 57, 60% irgendwie sowas.
Ich habe keine Ahnung.
Ich habe da nur letztens mal drüber gesehen und fand es interessant, dass diese prozentuale Anpassung sozusagen so nach unten verschoben worden ist, weil ich habe damit ja nichts zu tun und noch nie drüber nachgedacht und jetzt erst sickert das ein bisschen durch, weil jetzt ja sozusagen auch aufgrund der neuen Ideen der aktuellen Ampelregierung die Jugend sich ein bisschen verarscht fühlt diesbezüglich, weil jetzt auch die Zukunftskoalition doch wieder nur auf den Kern der Wählerschaft guckt.
Ja, das, ja, unsere Zukunftskoalition, wer weiß, was das noch wird irgendwie. Also meinst du, die retten sich ins Ziel, ja?
Also ich fand es ganz lustig, dass die FDP jetzt plötzlich, als in Großbritannien dieses Ruanda-Modell abgesprochen wurde, dass das jetzt plötzlich auch aus FDP-Kreisen diskutiert wird, dass man doch in dieser Form abschieben können völlig soll. Vor allen Dingen Irrsinn, weil es geht ja irgendwie auch nur um 1000 Menschen pro Jahr und dann kostet das irgendwie 600.000 pro Person. So gab es eine Rechnung gelesen, da kannst du dann irgendwie 82 mal Bürgergeld bezahlen. Oder so ein Jahr lang.
Ja, das ist ein symbolischer Akt. Ne? Das ist, also so funktioniert populistische Politik. Und der Sunak will ja einen jetzt auf Populismus machen vor der Wahl irgendwie. Und wenn eine gesellschaftliche Stimmung vergiftet ist, profitieren immer Leute mit populistischen Parolen. Ne? Und deshalb sind solche Diskussionen einfach nur, um Gift in die Gesellschaft zu tragen, damit sich Leute scheiße fühlen, damit in der Gesellschaft keine gute Laune herrscht. Das ist quasi so das AfD-Modell für etablierte Parteien, ne? Oder was auch immer das in England das Äquivalent dazu ist oder in Großbritannien. Und also deshalb ist jeder, der heute gute Laune hat und Leuten gute Laune macht und selber gute Laune hat, der macht was gegen rechten Populismus. Das ist irgendwie... so dieses Unpolitische gibt es da gar nicht mehr. Das geht wirklich nur noch um eine Grundstimmung in der Gesellschaft. teile, herrsche, lass die Leute Angst haben und Scheiße fühlen und dann sind sie offen für populistische Parolen.
Aber wenn ich mir jetzt die langen Gesichter hier angucke, haben die Populisten ja auch gewonnen.
Meinst du?
Na, habt ihr nee. Spaß? Nee, so ist es.
Nee, na, um Spaß soll's ja nun eigentlich auch. Also es ist auch für euch eine ungewohnte Situation. Ich verstehe das zu Hause, wenn ihr den Podcast scheiße findet, dann geht er in einen anderen Raum oder hört 10 Minuten nicht hin oder irgendwas. Oder
verdoppelt.
Also, das ist ja... Auf wie viel schneller hört ihr denn immer Podcasts? 1,5 oder 1,2 oder normal? Also ich habe mir sagen lassen, irgendwie, wenn man mich auf 1,5 hört, dann klinge ich nicht mehr wie Ilm Thüringen, also Nähe Weimar, sondern eher so wie Krimmitschau in Sachsen vom Dialekt her. Das fand ich irgendwie total, total interessant. Das müssen wir mal aufdröseln, ob das was mit den Frequenzen zu tun hat oder so. Nee, ist wirklich so. Da klinge ich ein bisschen sächsischer irgendwie.
Auch nicht schlecht.
Ich weiß nicht. Ja, es ist aber...
Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das der einzige Grund ist, warum Leute überhaupt diesen Podcast hören. Dass sie auch mal jemanden hören, der spricht wie sie. Also es ist tatsächlich ein Feedback, ja, das wir oft kriegen,
erstaunlicherweise. Also krieg ich oft als Feedback, vor allem von Leuten aus dem Ausland. Also neulich hat mir einer, der macht gerade irgendwie ein Auslandssemester in den USA oder so und sehnt sich scheinbar nach seinem Dresdner Labor, in dem er sonst forscht irgendwie. Und der hört dann so zur Besänftigung, hört er dann unseren Podcast. Aber das ist ja auch in Ordnung. Aber deswegen sind wir ja als Zoondödel auch hierher eingeladen worden, um ein bisschen ostdeutsche Authentizität und Lokalkolorit auch von Leuten zu bringen, die nicht hier Berlin oder so als Wahlheimat haben, sondern die wirklich aus der Provinz heute
angereist kamen. Und da bleiben auch noch. Und da auch wieder zurückfahren.
Na gut, du bist aus Halle. Das ist auch noch was anderes als da, wo ich herkomme. Ja, ich hole nachher noch Kuchen beim Landfrauverein von meiner Mutter aus Gürkwitz.
Das kann ich jetzt nicht toppen, aber also ich sag mal, Weimar ist ja auch eine Weltstadt, ne? Also
das muss man ja auch sagen.
Das ist ja kulturell. Ja.
Ja, aber warum ist Weimar so groß und bekannt geworden?
Weil es eine Provinzstadt war, von allem,
wo jeder seine Ruhe hatte, genau.
Richtig.
Gab es Geld, Fresse halten und keiner ist dir auf den Sack gegangen. Du musst dir mal Goethes Schilderung von seinem ersten Tag in Weimar, als er da in Kot auf den schlammigen Straßen getreten ist und so. Also so
meine Deutschlehrerin hat Goethe gehasst, das war das Erste, was sie uns hat lesen lassen.
Also so geil, Begeisterung sah irgendwie anders aus, auf jeden Fall. Das ist schon klar, aber klar, Weimar ist immer so ein, da rettet man sich halt hin, so aus dem
Altersteil.
Altersteil. Altersteil, ja. Also man kann da prima an Rentner Wohnungen vermieten, so in Weimar. Das ist auch die einzige.
Da hat der Immobilienunternehmer gesprochen.
ist auch die einzige Stadt in der Gegend irgendwie, die tatsächlich einen Zuwachs hat, ne? Aber eben auch nur an Leute, die bei der Rente schon auf der sicheren Seite
Bad
sind.
Berka, Apolda.
Du meinst im Weimarer Land jetzt?
Ja, jetzt so im
Bad Berka.
Bad Berka ist nicht schlecht.
So. Blankenhain jetzt, ne? Das Quartier der deutschen Fußballnationalmannschaft und Heimquartier der englischen Fußballnationalmannschaft zur EM in Deutschland kommt. Golfresort Blankenhain.
Golfresort?
Das ist irgend so ein Edelhotel, was sie da hochgezogen.
Gibt es in Thüringen insgesamt so viele Reiche, dass sich ein Golfresort lohnt?
Ja, das ist so ein bisschen, nee, also es wirbt, glaube ich, mit Weimar, so die ganzen Privatflugzeuge und so ein Gedöns, die landen dann auf dem Flughafen Weimar-Erfurt oder Erfurt.
Ach so, die sollen importiert werden, die dann Golf spielen.
Das ist auch so. Und die Anfahrt,
ich habe mich schon gewundert.
Die Anfahrt zu diesem, also es ist echt ein cooles Ressort. Ich war da neulich auch mal. also nicht zum Golf spielen. Mich hat da ein Kumpel zum Essen eingeladen. Aber diese ganze Anfahrt ist so gestaltet, dass du mit dieser ostdeutschen Provinz des Weimarer Landes nicht in Kontakt kommst. Mhm. Also du biegst kurz vor Weimar ab irgendwie, ne? Verlässt halt da in Weimar irgendwie die Autobahn, falls du da mit einem Bentley anreist oder irgendwie sowas. Also das ist schon so ein bisschen...
Na, von Frankfurt nach Weimar, das geht doch schnell.
Mit dem Auto? Mhm. Ja, gut, wenn du weißt, wo die Blitzer stehen, dann geht's auch.
2,5
ja.
Stunden.
Ja, ich habe neulich... Weiß nicht, wie lange habe ich da.
Also großes Einzugsgebiet für das Golfresort. Hast schon recht.
Also und das scheint so, unser Altkanzler ist da, Schröder ist da ständig unterwegs. Das hörst du dann immer, wenn ich...
Ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal oder was?
Nee, aber ich bin, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt mittlerweile seit, weiß ich nicht, bestimmt über 27 Jahren Veganer oder irgendwas, aber wenn ich nach Blankenhain zum Fleischer Lemser gehen muss, weil meine Mutter irgendwelchen Krimskrams vom Fleischer braucht, da muss ich da trotzdem hin, egal wie lange ich vegan bin. Und da kriege ich dort immer erzählt, wer gerade wieder im Golfresort dort war, an irgendwelchen Promis und wer da gefeiert hat. Talk of
the town, sozusagen.
Ja, wenn man dann bis auf dem Parkplatz zusammengekehrt hat oder was weiß ich. Nee, keine Ahnung. Also das ist wirklich so eine richtige Gossip-Quelle für das kleine Städtchen, was da.
Aber gut, dass es so einen dritten Ort dann noch gibt, wo die Leute noch zusammenkommen und sich unterhalten, außerhalb der eigenen vier Wände.
Bei der Landfleischerei, ja, weil die also wenn du, also ne, so viel zum Stand in der ostdeutschen Provinz, du musst als Veganer in die Landfleischerei gehen, um noch sozialen Kontakt zu haben. sonst findet da nichts mehr statt. Also du bist ja froh, wenn du da an der Dorfeiche aufgeknüpft wirst als Veganer, klar, aber so, ja, so sieht das da aus. Das ist die Faktenlage. Und dann schlage ich hier auf und dann fragen mich hippe Leute und habt ihr gut hergefunden?
Wieso findest denn du das so lustig? Das habe ich nicht verstanden.
Ich finde solche Eröffnungsfloskeln, so ein Smalltalk-Gesülze, finde ich immer
wahnsinnig. Zumal er auch nicht mehr als das gesagt hat, ne? Mhm. Und dann, ich muss weiter.
Genau.
Das war so.
Ja,
das ist auch die berlinerische Unverbindlichkeit vielleicht.
Wir können froh
sein, dass er nicht fickt euch gesagt hat.
Na, das erwarte ich ja von einem Berliner Busfahrer irgendwie. Oder in Wien hast du das auch oft bei einem Wiener Verkehrsbetrieb.
Ja, da musst du das mit Wiener Schmäh
ausdrücken. Naja, nee, also Wiener Schmäh nachmachen ist ein No-Go für Piefkes. Also das darfst du nun wirklich nicht machen. Ich habe aber in der Tat gut hergefunden. Ich bin bin, glaube ich, Südkreuz ausgestiegen aus dem ICE und bin irgendwie falsch abgebogen, keine Ahnung. Und da bin ich am Bunkermuseum hier vorbeigekommen.
Und bist reingegangen?
Naja, kennst mich ja.
Ich habe dem Drang widerstanden.
Bist du auch vorbeigelaufen? Ja. Ich bin reingegangen. Und das ist richtig, richtig kacke.
ich hab jetzt Wundergott was erwartet. Okay.
Nee, also keine Ahnung, Location und so stimmt schon, ne? Sieht cool aus und alles irgendwie. Aber das Museum selber, also das ist irgendwie, wie soll man sagen? Also man sieht halt, ob ein Museum einen Wandzeitungsbeauftragten oder eine Kuratorin hat. Ne? Und das war definitiv ein Wandzeitungsbeauftragter. Also das war von der Qualität her.
Museumspädagogisch.
Keine Ahnung, das sah aus wie eine gelangweilte Seminarfacharbeit von irgendeinem, weiß ich nicht, von irgendeinem Gymnasiasten, der sowieso schon gekündigt hat. Also im Ernst jetzt, das war nix. Es haben sich da, glaube ich, auf 6.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche von mir handgezählte 8, 9, 10, vielleicht 12 Vitrinen mit Originalstücken befunden. Der Rest war wirklich irgendwelche Bildtafeln zur Geschichte des Dritten Reichs. Dann gab es auch einen Raum über die DDR-Geschichte.
Wobei ich da, also bei Bunkern oder unterirdischen Anlagen, ich sag mal, im KZ Mittelbau Dora brauchst du auch keine Exponate, um das wirken zu lassen. Da steht ja auch nichts drin in dem Sinne. Da gehst du rein und siehst diese Anlage und die Anlage steht für sich. Übrigens, unschöner Zusammenhang. Heute, am 27. April, aber 1940, wurde der Bau von Auschwitz befohlen. Weil wir haben uns kurz vorher noch mal darüber informiert, ob diese Guillaume-Affäre im Hinblick auf Willy Brandt, dass das heute irgendwie in dem Zusammenhang die Verhaftung gewesen wäre. Aber es war am 24. und da haben wir dann aber im Zusammenhang dessen gesehen, dass es noch einen anderen unerfreulichen Jahrestag gab. An dem heutigen Tag.
Unserer Aufzeichnung. Ja, Aufzeichnung. Das hören ja dann auch noch ein paar Leute.
Genau. Tut uns übrigens leid, dass wir
30, 40 Leute, die den Podcast dann noch hören.
Tut uns leid, dass wir euch keine extra Einleitung gegeben haben. Aber vielleicht habt ihr euch ja immersiv im Raum sitzend gefühlt. Jetzt ist ja auch nicht schlecht, oder?
Naja. Apropos Guillaume. Du hast zu dem Kra hast du jetzt irgendwie.
Es ist einfach die Zeit der Spione. Es ist die Zeit der Spione.
Echt? Das kommt wieder hoch so richtig.
Für welches Land würdest du spielen, Jan?
Ich? Hm? Das ist eine Frage, auf die, cool. Die bin ich nicht vorbereitet. Das muss ich erst mit meinem Vorgesetzten besprechen, was ich da antworten darf. Was wäre cool? Weiß ich nicht. Irgendwie MI6 oder so?
Für Großbritannien? Nee, das ist
Scheiß auf Großbritannien, aber es hat irgendwie Stil, oder? Bisschen James Bond?
Ja, doch schon.
Martin fahren.
Ich habe überlegt, ob hat Island einen Geheimdienst? Nee, ne?
Warum?
Nee, warum sollten die einen Geheimdienst haben? Nee, nur zur Abwehr von ein paar Walfanggegnern und ansonsten. Nee, also ich habe echt überlegt, für welches Land wäre es eigentlich cool zu dann, spionieren? Welches
dann
Land
hat, du ja aber
hat gegenüber Deutschland so eine coolere Agenda und Attitüde, dass ich gern deren Staatsbürgerschaft hätte und für die arbeiten würde und die voranbringen würde. Und
aber dann müsstest du ja patriotische Gefühle entwickeln für ein Land. Also das, also oder? Anders geht es ja irgendwie
dazu, auch nicht. Genau, und das hat mich dann irgendwie erschreckt, dass ich dann für mich zu dem Schluss gekommen bin. Also ich bin jetzt kein deutscher Patriot irgendwie oder so, aber so irgendwie Deutschland verraten. Das fühlt sich so im Gedankenspiel dann auch wieder scheiße an.
Bist ja auch nicht in der AfD.
Ja gut, das ist richtig. Da hat niemand Deutschland verraten. Das sind alles nur Verdachtsmomente.
Ich habe nur gesagt, dass du nicht in der AfD bist.
Man muss sich als Jurist.
Außerdem ist dieser Gian, ein bisschen zurückfallen. Gian G., der ist ja auch deutscher Staatsbürger mittlerweile.
Was ist ein Gian G.?
Ja, das ist die Person, die jetzt erstmal in Verwahrung genommen wurde. Ach so. Und der Mann, der Mitarbeiter von Kra, der langjährige Mitarbeiter von Kra. Der,
ach, da sagt man jetzt G.
Ja.
Ach so,
es darf man halt nicht mehr sagen.
Am Anfang der Festnahme, ja, darf hat man den Namen noch voll
genannt. Darf man nicht mehr sagen.
Ach so, und ich dachte, die haben alle solche Namen. G, Kra, so kurze Namen, aber. G, Kre und was weiß ich. Nee, okay. Nee.
Ja, und aber im Hinblick auf patriotische Gedanken und Gefühle, Kra hat ja auch eine sehr intensive Beziehung zu China gehabt. Der war da während seines Studiums, der ist da auch travelmäßig unterwegs gewesen.
Als Jurastudent in China?
Ja.
Okay, ja gut, das war bestimmt so ein Praktikum für einen Lebenslauf bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Das machen Studenten immer, da musst du nicht viel machen.
Tatsächlich muss man sagen, dass der Herr Kra sich in seiner Geschichte oder in seiner Laufbahn, seiner juristischen Wertung, sage ich mal, schon ziemlich ins Zeug gelegt hat. Also der ist viel rumgekommen und hat da auch viel Geld investiert, dass er da an den richtigen Instituten
saß. Der hat auf jeden Fall Bock, nach oben zu kommen. Ja, ja. Das ist, also ich glaube, da wird er auch in der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands aktiv sein. Das ist wenn, der die, Punkt.
Ja.
Wenn die ja. Vor der Machtergreifung stehen würde.
Ja. Ne? Finde ich nur wichtig zu erwähnen, weil ich viele von diesen AfDler-Biografien so kenne aus dem Umfeld, sage ich jetzt mal, Leute, die früher versucht haben, über die FDP beispielsweise Politiker zu werden oder CDU oder so und es halt nicht geschafft haben, über Hinterbank herauszukommen oder irgendwie überhaupt eine Position zu bekommen, die haben dann das Momentum gefühlt und ergriffen und wahrgenommen. Und bei Kra ist es ja auch so, der war ja, ist ja nicht CDU-Bundes, für den Bundestag durfte er nicht sich nominieren lassen. Hm. Und das war dann mehr oder weniger so sein
Move. Ja, na, das ist in den, wie soll man sagen, in den Provinzverbänden der Bundesparteien ist das wirklich immer so wahrzunehmen. Ne? Da werden immer, also ich sage jetzt nicht junge, hippe Leute, aber da werden schon mal neue Ideen und frische Leute irgendwie reingebracht oder so. Aber wenn es dann bei den trüben Landesparteitagen oder Versammlungen dann darum geht, die Listenplätze für Landtags- und Bundestagswahlen oder so zu verteilen, dann sind dann wieder die gleichen alten, altverdienten Mumien auf der Liste und die Jungen mit den neuen Ideen, egal in welcher Partei. Ne? Das ist bei Grünen wahrscheinlich genauso wie bei der CDU oder sonst wem. Die werden dann weggebissen. Ne? Da gibt es dann wirklich ein Anspruchsdenken.
Und da glaube ich, ich aber auch eine Vernetzung natürlich. Ne? Wenn du lange mit Leuten da rumsitzt, dann hast du natürlich auch einen gewissen Grad an Klüngelei, der damit
rumkommt. Ja, das ist aber auch immer so eine.
Die Jungen, die können dann später. Die müssen sich ihre Hörner erstmal abstoßen.
Man hat auch eine völlig andere Wahrnehmung, ne? Wie manche Personen in Parteien nach außen wirken. Ne? Die wirken da schon als abgeschrieben, als untragbar und haben dann trotzdem parteiintern so eine Stärke, dass sie sich noch, also Armin Laschet zum Beispiel, als er sich damals zum Kanzlerkandidaten durchgebissen hat, Ne? Hättest du gedacht, dass der einfach nach Berlin fährt und dann Söder wie ein geschlagener Hund wieder zurück nach Bayern fährt?
Hättest du gedacht, dass der wieder da ist?
Dass er wieder da
ist. Auch Amthor ist wieder da.
Ach so.
Die kommen alle wieder.
Ich dachte also Laschet irgendwie, auf den ersten Blick denke ich immer, unser Verteidigungsminister sieht ein bisschen aus wie Laschet.
Ich habe letztens eine Dokumentation über Pistorius gesehen, in der Laschet Pistorius kommentiert hat. Das hat sich jetzt Pistorius selber hingesetzt, um über sich selbst zu sprechen, oder was ist hier los?
Also das werden was für deine Eisberg-Verschwörungsvideos. Ich glaube, das ist die gleiche Person.
Darf man Pistorius sympathisch finden?
Also er ist SPD-Mitglied, das ist schon mal ein sympathischer
Faktor. Da bist du jetzt aber auch befangen.
Also eins der
wenigen. Seine Eltern stammen auch aus dem Osten.
Ach,
das sind Republikflüchtlinge gewesen.
Aha.
Ins schöne Osnabrück.
Gab es da die Republik schon? Wie alt ist denn der? Gab es da schon Osten und Westen?
So, das ist jetzt so ein Google-Moment.
Ja, da würden wir jetzt in unserem normalen Podcast googeln, nicht nur die 5 Minuten rausschneiden.
So alt, das kann man jetzt natürlich nicht machen. Also ich denke schon, dass der ist vielleicht Anfang 50, Mitte 50 sowas.
Okay.
Das passt schon.
Also ich halte ihn rein technokratisch für einen echten fähigen Politiker. Also das muss ich schon sagen. Und wenn er... Also wenn er auf diesen, das ist ja der Schleudersitz par excellence am Kabinettstisch, ne? Verteidigungsminister, da werden ja eigentlich immer nur die hingesetzt, die dabei sind, zu mächtig zu werden und die mal so einen Dämpfer brauchen, beziehungsweise bis hin zum Karriereende ist da ja alles drin, aber gestärkt geht man aus der Position in den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht hervor. Ne? Also war, glaube ich, Franz Josef Strauß der Letzte, aber dann die Kanzlerkandidatur auch verbockt. Das ist halt, keine Ahnung, wie Gutenberg, Kramp-Karrenbauer oder was weiß ich.
Von der Leyen hat noch groß Karriere gemacht.
Ja, wegbefördert sozusagen. Ne? Irgendwie. Aber so, ich finde die, also keine Ahnung, ne? Ist so einer der wenigen in der SPD, also finde ich besser als Olaf Scholz. Ne? Und wenn er da einen guten Job macht als Verteidigungsminister, dann ist er in Sachen Kanzlerkandidatur irgendwann natürlich.
Glaubst du wirklich? Da. Ja, irgendwann, aber nicht im nächsten Wahlgang, oder?
Nee, ich glaube, da gibt es schon einen Amtsinhaberbonus und so die, ja, das goldene Zeitalter der Stagnation. Ne? Die meisten Leute haben ja Scholz auch nur gewählt, weil sie Merkel weiterhaben wollten.
Hast du die Wahlplakate gesehen?
Welche?
Jetzt zur Europawahl, ich glaube mit der Barley.
Ist jetzt also direkt daneben. Ich wohne im Weimarer Land, ich sehe Kommunalwahlplakate in Thüringen jetzt gerade. Die sind, also da wollte ich auch noch mit dir drüber reden.
Oh, jetzt.
Kommunalwahlplakate in Thüringen, das würde das LKA oder das BKA meistens noch nicht mal als Fahndungsplakate aufhängen, ne? Weil was es da für Fotos gibt, jetzt ohne Scheiß. Das unterbelichtet, überbelichtet.
Das liegt aber an den Kandidaten.
Das ist wirklich, also ich weiß nicht, ob die Wirklichkeit alles so scheiße aussieht. Also ein paar kennt man ja auch aus dem normalen Leben und da sehen die echt besser aus als auf den Plakaten. Da weiß, also wenn du jetzt wirklich rein nach Fresse gehst, wüsste ich nicht, wen ich da wählen sollte. Also ganz im Ernst, das ist Horror. Also Kommunalwahlplakate, aber sorry.
Und deswegen hat Bodo noch seine Brille auf.
Ja, genau.
Weil die Leute nach Fresse entscheiden.
Weil die Leute nach Fresse entscheiden, ja. Ja, Landtagswahlen dann in Thüringen, wird spannend. Mir kam bei der Lesung, an der ich am Dienstag war, da war interessant, alle schauen so auf diese Ministerpräsidentenwahl, die dann danach stattfinden sollte. Aber dazu muss ich auch erstmal einen Landtag konstituieren. Ne? Und wenn die AfD stärkste Kraft ist in Thüringen, dann haben die das Vorschlagsrecht für den Landtagspräsidenten, Präsidentin, bei der AfD wahrscheinlich einen Präsidenten. Man ist ja traditionell. Das wird dann nochmal richtig interessant.
Sprich, der kann dann sagen... Ist nicht?
Nö, aber werden die anderen ihn wählen? Ne? Du weißt ja, wie das ist bei der Besetzung von parlamentarischen Posten mit AfD-Politikern.
Nee, aber also, da muss ich noch mal ganz kurz nachfragen, weil vielleicht habe ich es jetzt falsch verstanden. Also für mich klang das jetzt so, als ob das Parlament sich da nicht konstituieren könnte, grundsätzlich.
Erstmal, ja, das ist
okay.
Also wenn es keinen Landtagspräsidenten gibt, dann. Ist das ein Problem? Ja, dann kann der Ältestenrat noch ein bisschen rumglühen und ein paar, also das ist nirgendwo ein geschriebenes Recht oder so, dass die das Vorschlagsrecht haben, aber das wird so sein. Das ist bis jetzt immer so gewesen. Und da, also da bin ich als allererstes gespannt drauf. Also
boah, dann auf Thüringen in die Anarchie verfallen.
Ja gut, das ist ja im Prinzip jetzt schon. Ne? Du musst dir mal überlegen, wie lange wir da schon eine Minderheitsregierung haben, die irgendwie komplett blockiert ist. Ne? Also das, so langsam sickert das schon durch. Also dass da bestimmte Gesetzgebungsprojekte und so weiter da gar nicht weiter vorangetrieben werden können, weil da immer, was weiß ich, also weil da keiner, ne? Das, was die Linke und die SPD wollen, können sie nicht durchsetzen, weil man es mit der CDU vermitteln müsste.
Ja, klar,
und
das hängt,
da wird jetzt gerade blockiert.
Ich denke, da hängt dieser Malus für die Linke da auch damit zusammen einfach. Ne? In einer Minderheitsregierung, wie willst du denn da jemanden zufriedenstellen?
Ja. Ja, kommt drauf an, was Sarahs Leute machen. Ne? Wie viel.
Meinst du, dass diese Zahlen realistisch sind? Wie mache ich das jetzt auf? Mit dem Mikro oder was?
Alter,
gib mir mal das andere
Waffen. Gib mir das mal hier jetzt. So. Ist halt keine Bierflasche, gell? Also stilles Wasser, das macht noch nicht mal Zisch. Prösterchen, mein Guter. Ja, also ich glaube nicht, dass das realistisch ist, weil. Das hat auch immer so eine gewisse Eigendynamik, weil Umfrageinstitute wollen ja auch Klicks haben für ihre Meldungen und von der DPA gestreichelt werden und was weiß ich, ne? Und deshalb überbieten die sich da manchmal auch immer mit irgendwelchen kruden Meldungen, die ein bisschen Aufsehen erregen.
Ach, das ist doch super gefährlich. Also wenn ich überlege,
ja, wie viele
Meldungen solche Umfrageergebnisse da produzieren und wie das weitergetragen wird. Jetzt gab es ja diese Studie zur politischen Präferenz der Jugendlichen, die auch wieder eine sehr krude Studie, mit der ich mich jetzt noch ein bisschen genauer auseinandersetzen will, weil das auch alles nicht ganz so valide wirkt, wie es jetzt nach außen dargestellt wird, wo es eben auch dargestellt wird, wie die AfD sozusagen die stärkste Partei bei den jungen Menschen jetzt ist und welche Themen sozusagen für die besonders interessant sind, wo es schon problematisch ist, weil die Leute 14 bis 29 genommen werden, was ja mehrere Entwicklungsstadien eines Menschen sind, wo du ja, das kannst du ja nicht über einen Daumen peilen, so, ne? Und darüber wird dann aber diskutiert und dadurch manifestieren sich diese Aussagen und diese Erkenntnisse als Fakten bei den Menschen, die dann diese Zweitverwertung oder Drittverwertung dann konsumieren. Hm. Und dann kann das nochmal ausgeschlachtet werden, parteipolitisch. Ich finde das super schwierig, dass man da keine Handhabe drüber hat, wie wissenschaftlich korrekt sich sowas nach außen darstellen kann.
Also ich bin mir absolut sicher, dass in irgendwelchen Umfrage- und Meinungsforschungsinstituten, die jetzt, wie soll man sagen, nicht der reinen Wissenschaft verpflichtet sind, dass es da in irgendwelchen Sitzungen ganz oft so Sätze gibt wie, stellt die Frage nochmal anders.
Ja.
Oder das Ergebnis, das kann man, lass es lieber so und so interpretieren oder irgendwie, weil man ja einfach auf die Öffentlichkeitswirksamkeit abstellen will dort. Und das ist echt gefährlich. Ne? Wobei ja man immer im Hinterkopf haben muss, dass jetzt so rein küchenpsychologisch macht das ja auch was mit den Leuten, die solche Meldungen bekommen. Ne? Man will sich ja auch oft auf der Seite der Mehrheit wählen oder gerade nicht auf der Seite der Mehrheit oder so. Und wenn jetzt irgendwie eine völlige Mondzahl an potenziellen Wählerstimmen für Sarah-Wagenknecht-Partei oder so oder Bündnis Sarah-Wagenknecht genannt wird oder irgendwie, dann kann das schon sein, dass nur das dem Stimmen zutreibt, obwohl
das ist entscheidend,
gar nicht gewesen
ist. Ich glaube auch diese Angst mit der 5%-Hürde, ne, dass man seine Stimme dann sozusagen wegwirft, was ja so nicht stimmt, geht ja auch um Parteifinanzierung und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass das viele Leute auch überzeugen wird. Und wenn man diesen Umfragen im Vorfeld dann sieht, naja, die kommen safe über 5%, oder kann ich die ja auch wählen.
Also das glaube ich auf jeden Fall, ja. Also da gebe ich dir total recht, dass diese Angst von der 5%-Hürde als Wähler, also mit fliegenden Fahnen losgehen und eine Partei wählen, die safe bei 4,5% in den Vorherumfragen oder bei 4% war, glaube ich, ist beeinflusst einige Wähler. Also
bei der Europawahl
es gibt ja viele Wähler, denen, was weiß ich, die haben so eine ideologische Grundrichtung, aber die Partei an sich ist denen jetzt irgendwie nicht so wichtig. Ne? Also ob die jetzt nun die Tierschutzpartei oder die Linken oder die Grünen wählen oder so, das können die mit sich verhandeln. Ne? Wenn sie dann irgendwie in der Kabine stehen, dann werden da vielleicht doch die Grünen angekreuzt, weil sonst kommt meine Stimme ja irgendwie nicht im Parlament an. Ne? So, das hat man schon irgendwie im Hinterkopf, weil ich bin mir sicher, da gibt es irgendwelche soziologischen oder politikwissenschaftlichen Untersuchungen dazu.
Bei der Europawahl lohnt sich es trotzdem, weil irgendwie alles ab 0,7%.
Kann, ja, klar.
Kann einziehen.
Also da landet ja auch die Partei im Europaparlament oder irgendwie sowas. Ne? Das ist schon ganz, ganz.
Da kann man mal ein bisschen crazy sein und mal irgendwas Verrücktes wählen. Was Verrücktes, was nicht demokratiezersetzend ist, bitte.
Apropos Demokratie zersetzen, ich habe das neulich nochmal Revue passieren lassen, wenn ich einen Artikel gelesen habe, diese Ereignisse bei der Ministerpräsidentenwahl von Thomas Kemmerich damals, ne? Wie dieses falsches Kalkül war. Ne? Also was man da so hört von Journalisten und so weiter, das weiß man bis heute jetzt nicht wirklich, ob das nun Kalkül war oder ob wir selber da irgendwie überrascht waren von dieser Farce. Aber er hatte ja nun die Wahl angenommen irgendwie und die haben wirklich gedacht, wahrscheinlich, die kommen damit durch. Womit sie nicht gerechnet haben, die wollten die Demokratie dadurch aushöhlen, dass die demokratische Prozesse und demokratisches Denken dazu benutzen in dem Sinne, ja, hier ist gewählt worden, das ist jetzt so und da wird sich keiner getrauen, dagegen aufzumucken. Dass da an dem gleichen Tag Angela Merkel in Pretoria steht und eiskalt sagt, nee, die Wahl muss rückgängig gemacht werden. Also, das ist, weiß ich nicht, Pol Pot Niveau oder irgendwie sowas oder Stalin oder irgendwas, aber ganz sicherlich nicht demokratisch. Aber dass da die Bundeskanzlerin steht und sagt, die Wahl muss rückgängig gemacht werden, damit haben die nicht gerechnet. Mit dieser demokratieverachtenden Wehrhaftigkeit der Demokratie. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Anekdote irgendwie. Ne? Wie so ein Notfallmodus der demokratischen, also das war ein Moment, da war mir Angela Merkel fast ein bisschen sympathisch. Also fast. Aber eigentlich, wenn du jetzt totaler Demokrat bist, müsstest du den Moment zum Kotzen finden. Ne?
Naja, da sind wir wieder bei der Frage, was macht eine wehrhafte Demokratie aus? Ne? Und welche Maßnahmen sollte man jetzt auch im Vorfeld der nächsten Wahlen anstreben, die dann wiederum in anderen Zusammenhängen negativ sein könnten. Also es ist ja im Endeffekt immer nur eine Frage von der Auslegung von Prozessen und Gesetzen und wie man damit arbeitet. Ne? Und dass man ein System hat, in dem einzelne Etappen und Stufen sozusagen ausgehebelt werden können, dadurch, dass man nach den Regeln spielt, was ja da im Endeffekt passiert ist und dass dann andere eben diese Regeln so akzeptiert haben und mitgespielt haben. Wie willst du ein System gegen sowas wappnen, außer dass du es autoritärer machst irgendwie, ne? Von der bestimmten Machtkonstellation an.
Ja klar,
ich habe letztens in einem Podcast irgendwie die Frage, FAZ-Podcast oder so, gehört, da war die Frage, na, wie machen wir denn eine Demokratie wehrhaft gegen eine AfD, die beispielsweise 50% überschreitet? Denkst du, was ist das für eine Frage? Wenn die 50% überschreiten, haben wir offensichtlich keinen Bock mehr auf Demokratie in diesem Land. Und dann ist es noch demokratisch, wenn man der Mehrheit der Menschen in der Demokratie sagt, nee? Also schwierig, oder?
Ja, ne, das ist ja der Demokratie das Innewohnende, ne, dass sie eben die Macht hat, sich auch selber abzuschaffen. Sozusagen, oder die Macht, die Achillesferse hat, sich selber abzuschaffen. Ne? Das ist ja das klar. Also,
Wie stehst denn du dazu? Ich finde, das ist eine ganz grundlegende Frage. Wenn die Mehrheit der Menschen wirklich sagt, wir haben keine Lust mehr auf Demokratie.
Also ich bin...
Sollte es diesen Killcode geben, sozusagen?
Da bin ich ja Jurist, ne? Als studierter Staatsrechtler. Also ich sehe das total rechtspositivistisch. Also in diesem System der Checks and Balances, in der Gewaltenteilung, müsste an der Stelle die Justiz einschreiten. Ne? Weil die Ewigkeitsgarantien im Grundgesetz, die sind so festgelegt, da gibt es einen bestimmten Kanon von Artikeln, die nicht abgeschafft werden können. Ne? Und das ist dann auch von jederzeit einklagbar. Deshalb würden ja, also man hat das ja in Polen oder in Ungarn oder in der Türkei und so weiter gesehen, das sind ja die ersten Stellschrauben, an denen rumgedreht wird. Da werden Richtergesetze verändert, ne? Verfassungsfreiheiten, genau, Unabhängigkeit der Justiz und so weiter wird dann gemindert in der Verfassung oder so. Das sind die ersten Stellschrauben, die da genommen werden, weil das die Kraft innerhalb dieses Gewaltteilungssystems ist, die dann einschreiten müsste. Ne? Also es gibt dann ganz klare Sachen, die die AfD zum Beispiel vorhätte, oder wenn man jetzt irgendwelchen pöbelnden Reden im inneren Kreis Glauben schenken darf, die dann vor dem Verwaltungs- oder vor einem Verfassungsgericht oder so komplett zurückgepfiffen werden würden, ne, von einer Justiz, die noch funktionsfähig ist. Aber man sieht das ja auch in USA, ist ja noch ein ganz anderes System, da sind ja Richter, oberste Richter noch viel, viel mächtiger, ne, die da wirklich auf Lebenszeit eine Agenda des Präsidenten noch über Jahrzehnte nach der Amtszeit des Präsidenten in ewiger Treue durchdrücken können, wenn sie das denn wollen. Ne? Also von Donald Trump wirst du durch die Richterbesetzung am obersten Gerichtshof noch jahrzehntelang was haben. Ne? Und das ist dann schon das Krasse. Aber da sehe ich als Jurist dann halt, da muss halt dann die Justiz einschreiten. Ne? Und wenn wir dann so weit sind, dass wir auf den Verfassungsartikel zurückgreifen, gegen jeden, der diese Ordnung abschaffen will, hat jeder Deutsche das Recht zum Widerstand. Ne? Wenn es dann so weit ist, das ist dann schon eher so die Legitimation zur richtigen Seite in einem Bürgerkrieg. Ne? Also so weit sollte es dann hoffentlich nicht kommen.
Also sprich, brauchen wir uns eigentlich gar nicht so große Gedanken machen, weil die Demokratie in Deutschland nicht abschaffbar ist vor Gericht?
Also es ist von sag ich mal,
also,
staatsorganisatorischer und staatsrechtlicher Seite ist da schon viel eingezogen, um dagegen vorzugehen, was natürlich funktioniert, wenn sich alle an die Regeln halten. Ne? Dass jetzt bestimmte Mehrheiten, wie zum Beispiel Richtergesetze, ne? Bundesverfassungsgerichtsgesetz oder so, die Mehrheiten, das zu ändern, die sind wahrscheinlich noch zu gering. Also da weiß nicht, wer sich da interessiert, da kann sich da
also bei jetzt den sind Leuten, ein paar Leute rausgegangen, ich weiß nicht, wie viele diese Leute das sind.
Da kann sich da bei den Leuten vom Verfassungsblock oder so mal darüber informieren, die haben da ganz interessante Betrachtungen dazu. Also da kann man schon noch Sicherheiten einziehen im Sinne von Änderungsmehrheiten, also Zweidrittelmehrheiten da statt einfache Mehrheiten oder sowas. Das könnte man dann schon machen, klar. Aber ist dann auch nur ein Stück weit hinausgeschoben. Ne? Also wenn eine Gesellschaft in der Diktatur leben will, wirst du am Ende dagegen nichts machen können. Ne? Also ich glaube, LaSalle hat ja gesagt, Verfassungsfragen sind Machtfragen. Und das ist im Endeffekt auch so. Dann nützt ja dann die schönste Verfassung nichts, wenn nicht nach der gelebt wird. So ist es in der DDR ja auch gewesen. Das wäre jetzt ein Megaschluss.
Sagt überhaupt irgendjemand, ob wir durch sind oder nicht?
Ich weiß es nicht.
Habt ihr überhaupt noch Bock? Also, so
ein bisschen hat jemand von euch noch irgendwelche Fragen?
Das wäre ja auch mal eine richtig geile Idee, einfach mal irgendwie aus dem Plenum mal was aufzunehmen, weil das können wir sonst immer nicht machen.
Nee, also wir labern, glaube ich, eigentlich laut Plan labern wir jetzt sogar schon zu lange, ne, irgendwie, aber naja, ist okay. Bitte?
Dann war das das Schlusswort.
Da war das Schlusswort. Nee, also ich würde gerne, wenn noch irgendjemand was zu sagen hat, da möge jetzt reden und für immer schweigen. Ich meine jetzt nicht zur verfassungsrechtlichen Grundordnung oder irgendwas.
Sondern aber dann hätte dann Experten hier.
Zu jedem Thema, was ihr dem Alex schon mal an den Kopf schmeißt.
Mir?
Ja, dir, ich glaube, also... Ich sehe ja, also, weiß ich nicht. Ist, ja, bitte. Du hast eine Frage. Ja, du hast doch vorhin die Frage aufgeworfen, ob man Boris Pastorius in Bayern. Ja. Ja, man ist über 20 Jahre. Du bist einer der Nachbarn von Boris Pastorius. Das ist doch schön. Ja. Also auf deine Antwort. Ich weiß ja, ich kenne ihn ja seit 20 Jahren. Ja, da bin ich auf deine Antwort ja, genau, gespannt, ob du ihn sympathisch findest. Also ich kann mir durchaus Nachbarn vorstellen, wo man jeden Tag gedanklich mit der Machete auf dem Weg ist rüber oder auch Nachbarn, denen man seine Kinder zum Betreuen. Ach so, ja, das glaube ich.
Also ja, findest du ihn sympathisch, weil du ihn nicht ständig sehen musst? Das würde ich jetzt
nicht sagen. Ja, und es wird natürlich so sein, dass da dein Grundstück auch relativ sicher ist, ne? Also irgendwelche Diebesbanden, die da einsteigen oder so, das wird dann bei dem, also schon in seiner Eigenschaft als Landesminister wird das ja auch schon ein bisschen überwacht gewesen sein. Ja, aber dann sei dir sicher, dass du auch dein Hintergrund durchleuchtet wurde als Nachbar, ne?
Wir brauchen also keine Angst
vor dir. Ich vom MAD, ich glaube eher der Verfassungsschutz vor der Zustimmung. Oh, bist du Soldat? Nee. Ich bin total unterblind. Ach so, na gut. Und
ich bin in guter Gesellschaft, ja.
In guter Gesellschaft, auf jeden Fall. Also wenn dann, weiß ich nicht, dann werden sie dann, wenn es dann wirklich mal losgeht, dann hast du bestimmt irgendwie ein IRIS-T oder ein Patriot-System da, bist du auf jeden Fall, oder die Arrows, die sie jetzt anschaffen wollen, bist du unterm Schutzschirm dabei. Ist da noch
Wohnung frei drumherum?
Das wäre eigentlich eine geile Überlebensstrategie, also jetzt so, so rein, wenn du an den Dritten Weltkrieg denkst oder so, miete dich da in der Nähe, wo der aktuelle Bundeskanzler wohnt oder so, da irgendwie ein,
das wird schon so halbwegs abgeschlossen. Stell dich gut mit den Personenschützern, vielleicht nehmen sie dich mit in den Bunker, ja.
Ja, es wird dann schon irgendwie so halbwegs abgeschirmt sein. Nee, das ist ja krass. Also nochmal, du findest ihn sympathisch, ja.
Okay. Obwohl er kaum da ist.
Okay. Weil er kaum da ist.
Also manchmal ist es ja auch gut, wenn man sich nicht so häufig sieht, nicht wahr, Mike?
Ja, das stimmt. Nein, das hat ja nichts mit
einer das hält so eine Beziehung auch frisch.
Ja, wird es unseren Podcast noch geben über die ganzen Jahre, wenn wir uns jedes Mal persönlich... Nee, da wird es dir wahrscheinlich nicht geben, weil das terminlich gar nicht hinhauen würde. Ne? Aber naja, gut. Es ist dann schon...
Sonst noch jemand was anzumelden? Sonstige Fragen. Wir wollen euch jetzt hier nicht festhalten. Hier müssen Leute schon fliehen.
Noch irgendwelche Politiker, Nachbarinnen, Nachbarn?
Nee. Ja, dann
gut, alles klar. Der ältere Herr, der da hinten so skeptisch geguckt hat, die ganze Zeit, ist jetzt auch gegangen. Ich kann mal wissen, was da so...
War der auch vom MRD?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, er hat bestimmt nur so ein kurzes Exposé geschrieben über die heutige Veranstaltung. Aber der MRD, den interessieren wir nicht. Da kümmert sich nur um Soldaten. Oder wenn du im Zusammenhang mit der Bundeswehr zu tun hast.
Wir haben jetzt hier gerade die Frage gestellt, ob unser Verteidigungsminister sympathisch ist. Vielleicht ist das auch kritisch.
Ja, also fürs Image des Verteidigungsministers sind die noch nicht zuständig. So weit geht es noch nicht. Das sind dann, glaube ich, eher so kubanische Verhältnisse oder so. Wenn du einen Kommandanten beleidigst, dann hat da der Militärgeheimdienst, über den haben wir ja auch schon referiert in unserem, über den kubanischen Militärgeheimdienst.
Stimmt,
ja. Ja, Tamara Bunke hat für den,
das hast du schon
von erzählt. Dem ausgebildet worden.
Ja, heute mal kein Kundenservice tatsächlich. Nee,
heute das nicht, weil das live relativ schwierig ist. Also genau, man muss das immer eher mitnehmen.
Außerdem hatten wir ja gar nicht so viel Zeit. Aber da wir die Letzten sind, drehen die uns auch nicht aus irgendwie.
Echt, ist das so? Wie lange geht denn das hier heute überhaupt noch?
Die Letzten.
Wie lange müssten wir noch mal lochen hier? Wir sind die Letzten in dem Raum. Ach, in dem Raum sind wir die Letzten, um Gottes Willen. Also wer will denn jetzt gehen von euch? Wir wollen euch hier jetzt... Ach echt jetzt? Nee, ich habe nur irgendwie gelesen, 18 Uhr ist irgendeine Veranstaltung vom Verfassungsblock, ist da auch irgendwie jemand dabei, das hätte mich echt total interessiert, aber wie gesagt, ich muss noch Kuchen holen für meine Mutter heute. Es ist kein Scheiß,
Ich würde auch noch ein bisschen Männerlords spielen.
Außerdem, denn da muss ich noch was berichten, habe ich gesagt, Landfrauenverein in Krakendorf ist das, nicht in Görkwitz.
Nicht, dass die das übel nehmen.
Nee, alles gut.
Gut, dann...
Und du fährst dann jetzt gleich heim, oder was?
Ich würde dich mitnehmen, wenn du willst.
Ich bin mir nicht ganz... Ich habe meinen Sohn noch versprochen...
Boah, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf.
Nee, ich habe dem... das kommt drauf an. Ich habe dem versprochen, noch ein paar Donuts mitzubringen aus Berlin. Deswegen, also wenn ich da ohne Donuts komme, Donuts, das geht nicht. Donuts
sind auch nicht vegan, oder?
Doch.
Ja? Ist also, so gibt Fett. Glasur, irgendwie sowas.
Oh, Alter, ey, wenn ich einen Euro kriegen würde für jedes Mal, wenn mir jemand erzählt, was alles nicht vegan ist. Ich werde wohl wissen, ob Donuts vegan sind.
Das weiß ich doch nicht.
Außerdem, erste Veganer-Regel, wer zu viel fragt, bleibt hungrig. Nee, Quatsch. Natürlich gibt es ja geile vegane Donuts.
Es ist Berlin.
Ja, auf jeden Fall. Du bist ja nicht wo gibt es denn Donuts bei euch? Aral-Tankstelle, Halle Neustadt, oder?
Ja.
Okay. Na dann fahren wir dahin, essen
Donuts.
Alles klar, vielen Dank an euch. Tschüss, macht's gut.
Wir können froh sein, dass er nicht fickt euch gesagt hat.